und Thomas Kraus.
Ja, wer fängt jetzt an, Thomas?
Moin da draußen an den Endgeräten und moin, lieber Andreas. Wollte ich schon immer mal sagen, moin da draußen an den Endgeräten. Hallo, schönen guten Tag.
Moin.
Hallo, Andreas.
Ja, ich bin doch ganz ergriffen von uns. Wir haben ja gerade das Einzählen, habe ich mal nicht versaut, glaube ich.
Ja.
Mr. Rhythmus.
Ja, das kriegen die Menschen ja gar nicht mit, aber wer die letzte Folge gehört hat, der muss mal die Schlussmusik abwarten. Dahinter habe ich nämlich unser Einzählen gehängt. Das hat wahrscheinlich noch gar keiner mitgekriegt oder so. Das ist so wie auf diesen Platten, wenn man die noch eine Zusatz-Bonus-Dings drauf ist, von der keiner weiß. Könnt ihr euch die letzte Folge, aber dann bitte nochmal ganz anhören.
Dann nochmal ganz
anhören. Damit wir auch die Watchtime kriegen. Oder wie heißt es denn bei uns eigentlich? Beim Podcast heißt es ja nicht Watchtime, sondern Listentime?
Listentime, ja, irgendwie Abrufe, Aufrufe, ja, irgendwie sowas, ne? Müssen wir uns mal mehr drum kümmern.
Ja, also wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, wir haben 122 mit dieser 123 Folgen, dann macht ihr euch einfach eine Wiedergabeliste und lasst das einfach mal so ein Wochenende alle Folgen durchlaufen. Ihr müsst auch nicht zuhören, wäre natürlich gut, wäre natürlich schön, damit ihr immer up to date seid, aber naja. Okay, aber Andreas, wir haben heute mein Lieblingsthema eigentlich, und zwar Verkehr.
Ja, wir sprechen über den Verkehr und Paul Hemken-Tokrax, das ist der Chef der Aktivbus Flensburg GmbH. Das ist natürlich ein Unternehmen, das sagen wir auch gleich, dass der Stadt Flensburg am Ende gehört, vereinfacht gesagt. Aber dieser Mann führt es aus meiner Sicht sehr, sehr gut und hat so ein paar Innovationen geschaffen. Darüber reden wir auch gleich, was es jetzt die Vier-Tage-Woche ist. Genau, wir wollen nicht zu viel spoilern, aber es sind also 11 Linien werden hier bedient bei uns in Flensburg und 9 Millionen Fahrten, davon viele Stammgäste, 164 Haltestellen in Flensburg, teilweise ja häufig im 10-Minuten-Takt. Also es gibt ganz viel zu kritisieren an Infrastruktur und auch so weiter, aber in Flensburg, so ist so mein Eindruck, läuft das mit den Bussen. Ich fahre ja fast jeden Tag
und
im Studio.
Und du fährst ja viel.
Ja, ich fahre wirklich, also jetzt haben wir gerade Streik gehabt, wobei die Flensburger gar nicht direkt bestreikt worden sind, aber es sind oder werden gerade, sondern es sind Subunternehmen, die dann für die wieder fahren, weil das ist so ein bisschen, ja, wenn es denn sozusagen stadtübergreifend ist. Aber insgesamt kann man sagen, die haben das hier echt im Griff und sind sehr, ja, zukunftsrichtend aufgestellt. Das ist in Solingen leider nicht ganz so, oder Thomas?
Nee, wir sind hier auch ganz gut aufgestellt, denn wir haben hier ja das sogenannte Stangentaxi. Das sind also Oberleitungsbusse in Solingen. Das ist jetzt auch nicht flächendeckend, aber die gibt es, man höre und staune, schon seit 1952. Stangentaxi deshalb, weil die eben an einer Stange befestigt sind, ähnlich wie Straßenbahnen, die mit Strom laufen, nur dass die in Solingen dann auf Schienen laufen.
Das ist ja wiederum sehr innovativ.
Das ist sehr innovativ, genau. Also auf jeden Fall laufen die seit 1952 elektrisch. Und die Streckenlänge, das sind immerhin 102 Kilometer. Also das ist schon ganz gut. Der Nachteil ist halt, dass wenn Schnee ist, also zumindest ist das jetzt in meiner Wahrnehmung so, das muss man ja auch mal so ein bisschen trennen. Vielleicht gibt es da eine andere Statistik, aber dann bricht das immer gleich alles zusammen. Dann haben die nicht mehr so viel Power. Aber das ist gar nicht das, was zu kritisieren ist von meiner Stelle, sondern zu kritisieren ist, dass es gibt hier in der Nähe von unserer Wohnung einen Sportplatz. Und dieser Sportplatz, da braucht man mit dem Auto 5 Minuten und mit dem Bus eine halbe Stunde. Man ist eigentlich fast zu Fuß sogar noch schneller, muss man sagen, oder gleich schnell. Und das kann es ja nicht sein. Also es gibt natürlich immer mal unangenehme Strecken, aber bei uns muss man für fast jede Strecke, zu der man will, zum Graf-Wilhelm-Platz in der Stadt. Das ist mitten im Zentrum. Und von da aus muss man dann umsteigen, was dann auch immer sehr nervig ist. Also ich möchte das jetzt nicht zu sehr kritisieren, das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Wahrnehmung, weil meine Kinder haben natürlich beide ein Busticket und das eine Kind nutzt es deutlich mehr als das andere und darauf sind wir natürlich sehr stolz und froh, dass wir auch eben nicht mit dem Auto fahren müssen, aber manchmal ist die Entscheidung dann tatsächlich doch eher das Auto. Leider Gottes, weil es nervt mich ja auch, aber weil es einfach dann schneller ist. Und das sollte ja eigentlich nicht das Ziel sein. Ne? Natürlich, klar, der Bus ist kein Individualverkehrsfahrzeug, aber es sollte doch eine Alternative sein. Ne? Und deshalb haben wir jetzt Flensburg.
Ja, und ich würde sagen, wir schalten einfach mal rüber. Paul Hemken-Tokrax, der Chef der Aktivbus Flensburg GmbH. Mal sehen, ob es klappt mit der Schalte. Ja, wir haben rübergeschaltet. Wir sind jetzt nicht mehr im Straßenbahndepot. Das war es früher in den 70ern. Die Älteren können sich erinnern, vielleicht du auch, Thomas. Ich kann mich zumindest noch ganz, ganz leicht daran erinnern, dass hier noch Straßenbahnen unterwegs waren in Flensburg. Ja, Paul Hemken Thorax, das ist der Boss hier, das ist der Chef, ich glaube seit 1999 bei den Aktivbus, jemand, der ja viel bewegt hat, der viel bewegen möchte. Aktivbus GmbH, das klingt erstmal nach Privatunternehmen, sind sie aber nicht. Ne? Sie sind eine Tochter der Stadt bzw. der Stadtwerke. Was ist das für ein Konstrukt, das Sie hier haben? Im Grunde, wie man es aus vielen anderen Städten kennt.
Wollte ich gerade sagen, also wie man es wirklich aus vielen, vielen anderen Städten kennt. Wir sind Tochter der Stadtwerke. Dadurch sozusagen mittelbar öffentlicher Dienst. Und unsere Historie geht zurück bis 1881, also bis zur Pferdebahn. Und aus der ist dann halt eben 1907 die Straßenbahn entstanden und danach dann 73 eingestellt, dann nur noch Bus. Und diese Transition setzen wir hier fort. Und seit 1999 darf ich hier das Ruder in der Hand halten.
Ja, die Abschaffung oder 73, das ist ja wirklich dann schon über 50 Jahre her. Also ich, vielleicht habe ich es aus einer Erzählung, da war ich dann 3 Jahre alt irgendwie, aber zumindest war das ein Fehler, dass man das damals abgeschafft hat? Es gibt ja so Städte wie Lübeck, da wird ja sogar diskutiert, wieder eine Straßenbahn einzuführen, sicherlich anders dann als die, die man damals kannte.
Ja, in Kiel, Kiel hat man den Beschluss auch gefasst, sie wieder einzuführen.
Genau, das muss man sehen, wann das wieder kommt. War das ein Fehler? Ich meine, es ist immer leicht zu sagen, im Nachhinein war es ein Fehler.
Ja, nachher ist man immer klüger, aber ich glaube, hier in Flensburg war es erstmal kein Fehler. Also wir haben hier schon eine sehr, sehr anspruchsvolle Topografie. Das heißt, auch der Straßenbahnbetrieb war hier nie einfach, das muss man mal dazu sagen. Und dazu kommt eben, und das war auch der wesentliche Grund für die Einstellung der Straßenbahn, dass wir hier sozusagen zu fast 100% an der Fernwärme erschlossen sind oder mit Fernwärme versorgt werden, was uns ja gerade ein großes Glück ist, weil wir tatsächlich nur einen Schornstein haben, wo wir was dran tun müssen, um in der Transformation hier CO2-neutral zu werden. Aber diese Leitungen liegen einfach in der Straße und längs über Versorgungsleitungen Straßenbahnschienen zu bauen, ist halt eben nicht besonders klug. Mhm. Da muss man doch mal immer regelmäßig dran. Und das hat man damals schon in der Bauzeit der Fernwärme gesehen, dass es da zu vielen Konflikten kam. Und deshalb ist das eigentlich hier in Flensburg, ja, also wird die Reaktivierung auch immer wieder diskutiert. Aber solange wir hier über die Fernwärme an der Fernwärme angebunden sind und sie in den Straßen liegen haben, ist es keine wirkliche Option.
Und Sie sind da ja auch sehr fortschrittlich. Ich glaube, Sie haben, wann war das, 2017, 2018, gab es, glaube ich, die Volvo-Hybridbusse kamen. Dann kamen ja jetzt im letzten, ich glaube ja 23, kamen ja auch nochmal neue Busse. Sie sind jetzt auch dabei, Elektrobusse einzusetzen. Ja. Das heißt, es wird ja sogar, ja, müssen ja auch entsprechende Ladestationen, da ist ja auch alles auf dem Weg oder schon teilweise fertig. Also Sie wollen ja auch, ich glaube 2050 dann klimaneutral hier in Flensburg, oder wann wollen wir das sein? Also ja,
ganz Flensburg wird das hoffentlich ein bisschen eher schaffen.
Ja.
Und wir vielleicht auch, aber es ist natürlich immer eine Frage auch der Kosten, also wie schnell kann ich so einen Transformationsprozess auf den Weg bringen? Ja, stimmt, wir haben glaube ich mit den Volvos hier sehr früh auf ein Hybridmodell gesetzt. Konnten auch dank wieder der Topografie, die halt ein bisschen anspruchsvoll ist, auch tatsächlich die Vorteile eines Hybrids wirklich ausspielen. Also welche runter haben wir halt eben nicht in dem Leerlauf gerollt, sondern haben wir tatsächlich unsere Batterien geladen.
Viele sagen, die uns im Süden hören, wie Flensburg, Berg, ja, wir haben hier viel, wir sind hier steile Stadt. Ja, ne?
Wer das bezweifelt, der soll hier einmal Fahrrad fahren dann sehen wir weiter. Ne?
Richtig,
also das ist schon anspruchsvoll und mit der einen oder anderen Linie, also Linie 3 vor allen Dingen, nehmen wir auch jeden Berg zweimal mit. Also da machen wir auch schon ein paar Höhenmeter.
Und jetzt die ersten Elektrobusse. Wie sind die Erfahrungen da? Da gibt es ja viele Vorurteile, genau wie bei der normalen Mobilität. Das will ich jetzt gar nicht aufmachen, das Fass. Da gibt es ja auch viel Quatsch, was da erzählt wird. Aber wie sind da Ihre praktischen Erfahrungen?
Ja, also die sind erstmal relativ gut. Wir haben oder durften an einem Projekt noch des Bundes teilnehmen, haben 20 Fahrzeuge gefördert bekommen, tatsächlich aus dem Klima- und Transformationsfonds. Und da sind wir auch sehr glücklich drüber, bauen gerade auch, das gehört dann auch zur Wahrheit dazu, die nötige Infrastruktur auf, die haben wir nicht.
Das kostet ja sehr, sehr viel Geld. Also Sie sagen gerade, es gibt ja Fördergelder, absolut. Aber dann muss ich ja noch, da hängt ja immer noch so ein Rattenschwanz dran. Ne?
Definitiv, also der Eigenanteil, der darf nie unterschätzt werden. Und zum Thema Betriebshof, wir sind ja hier gerade auf dem Betriebshof von 1907, der halt eben für die Straßenbahn gebaut worden ist. Und der ist also, ich sag mal, technisch auf, ist hier die älteste technische Infrastruktur, die wir in der Stadt Flensburg noch betreiben. Aber sie ist halt eben für das, was wir hier mit den E-Bussen machen, völlig ungeeignet. Das kriegen wir hier nicht realisiert. Deshalb bauen wir gerade einen neuen Betriebshof und die Kosten stehen noch nicht hundertprozentig fest, aber tatsächlich kann das sein, dass wir dann doch irgendwie roundabout 50 Millionen in die Hand nehmen müssen, um dann aber auch wieder für Jahrzehnte, wenn es gut läuft, auch 100 Jahre wieder fit zu sein.
Und dann möglicherweise auch günstiger, weil man dann ja den eigenen Strom sozusagen benutzen kann, den die Stadtwerke hier haben, oder
spielt ja, das eine Rolle? Also Mutter schickt mir schon eine Rechnung, so ist ja, nicht. Ne?
Klar.
Also, aber klar, auf Dauer hoffen wir natürlich auch, dass die Betriebskosten insgesamt runtergehen. Nicht mehr abhängig zu sein von fossilen Brennstoffen ist, glaube ich, kein Fehler.
Ja.
Und wir wissen auch, dass das Thema Diesel sich in Zukunft deutlich verteuern wird über CO2-Abgaben, die eben noch draufkommen. Und ganz am Schluss erhoffen wir uns auch etwas wartungsärmere Busse, dass wir also nicht mehr so okay. viel Aufwand haben in den Instandhaltung. Aber das muss man tatsächlich sehen. Wir müssen auch Erfahrungen sammeln, wie lange hält so eine Batterie wirklich. Ja, da muss man mal schauen, da sind wir in 5 oder 6 oder 7 oder 8 Jahren
auch klüger. Aber die Weichen sind gestellt, das ist das Entscheidende, zu sagen, wir wollen da so ganz modern werden. Bevor wir gleich über die wichtigste Ressource sprechen, nämlich die Menschen, die die Busse ja fahren müssen, würde ich gerne noch mal so ein bisschen über diese Vorurteile, die wir ja auch im ÖPNV immer wieder haben. Ja, das, ne, die stecken sich die Taschen voll und da wird Geld verdient, weil ich muss ja 3 Euro bezahlen für eine normale kleine Strecke und das 49-Euro-Ticket wird jetzt eben demnächst 58-Euro-Ticket werden. Und ich habe das, ich weiß nicht, ob die Zahlen noch aktuell sind. Ich habe so gelesen, dass so roundabout 6 Millionen Defizit, wo die Stadt 2 Millionen übernimmt, das Land 2 Millionen und dann die Mama, also die Stadtwerke Flensburg, auch nochmal 2 Millionen reinbuttern. Das heißt, das ist das, was ihr sowieso an, in Anführungsstrichen, Minus macht, oder?
Ja, also tatsächlich haben wir kein ausgeglichenes Betriebsergebnis mehr. Das hatten wir vor ein paar Jahren mal.
Ja.
Aber die Kostensteigerungen, gerade im Bereich Energiekosten und Personalkosten, ja. lagen also deutlich über den Steigerungen, die wir tatsächlich am Markt in den Fahrpreisen, in den Tarifen realisieren konnten. Ja, also da wird immer der Einzelfahrschein sozusagen als Beispiel genommen, 3 Euro.
Mhm.
Aber wenn man sich anguckt, wie oft, ich sag mal, zum Beispiel Schüler unterwegs sind, mhm. mit einer Schülermonatskarte, da sind sie dann bei einer Fahrt, die liegt dann bei 30, 40 Cent, wenn sie das umrechnen.
Mhm.
Und dann dürfte auch jedem klar sein, dann wird es schon ein bisschen schwierig. Und Fakt ist ja auch, wir fahren ja nicht nur, wenn die Busse voll sind, sondern wir haben ja auch ein Angebot noch sehr, sehr früh morgens. Wir fangen ja an, um 4.45 Uhr zu arbeiten,
ja, ja.
und fahren deutlich nach 0 Uhr erst wieder rein. Und das ist natürlich dann auch, ich sag mal, mehr ein Angebot für die Bevölkerung, damit sie auch dann sagen, ja, ich kann mich drauf verlassen. Ich weiß, auch wenn ich spät abends nochmal los muss oder wieder zurückfahren möchte, habe ich dann immer noch ein Angebot da. Und das muss natürlich auch finanziert werden.
Ja, und wir reden ja immer über die große Verkehrswende, die wir brauchen.
Also
wir
ich brauchen, nicht mehr.
Ne? Nee, Sie reden nee, nicht mehr drüber. Ich keine Lust mehr.
Nein.
Also, okay.
Ist vorbei.
Ich versuch's trotzdem mal, also ja. zu sagen, wie kriegen wir, ich weiß ja, wer also ich, sag's mal so, wie es ist. Ich selbst nutze den Bus hier in Flensburg sehr gerne. Ich bin auch hier mit dem Bus heute hergefahren, weil ich sagte, wenn ich schon den Chef interviewe, dann will ich auch zumindest gucken. Und vielleicht geht's ja sogar schief, habe ich gedacht, auf dem Hinweg. Dann kann ich ihm gleich sagen, nein, ja. hat alles geklappt. Also von Engelsbühl her mit einmal umsteigen. Ja. Wunderbar. Natürlich mit dem Auto um diese Zeit, wir zeichnen hier um 20 Uhr auf, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen schneller gewesen, muss man zugeben. Mhm. Aber im Stadtverkehr, ich glaube, tagsüber geht die Rechnung dann schon nicht mehr auf. Da kann es dann schon wieder eng werden. Also von daher, ich kenne so die Strecke, also 11 und 10 fahre ich fast jeden Tag. Da fahre ich am Ende 13, 14 Minuten. Mit dem Auto brauche ich ungefähr genauso lange. Gerade. Na, aber das ist jetzt genug der Lobhudelei. es ist ja dennoch ein Problem, was wir in Deutschland haben. Also wenn ich an die Bahn denke, ist ja auch ÖPNV einfach ein maroder, ja, muss man sagen, ja, Schrotthaufen teilweise. Und es ist wirklich anstrengend und immer wieder frustrierend, wenn man sagt, ich möchte gerne mit der Bahn dahin fahren. Und man träumt dann immer, und ich denke dann so, wenn ich sage, okay, Flensburg 6 Millionen Defizit. Und dann noch die Fahrgäste, die bezahlen, ob das jetzt als Abo ist und so weiter. Warum kriegen wir es nicht hin zu sagen, ich will jetzt nicht sagen wie in Luxemburg, das kann man nicht vergleichen. Luxemburg hat, glaube ich, als erstes Land gesagt, wir machen das komplett frei. Es gibt so Städte wie Tallinn, die Hauptstadt von Estland, die auch sagen, wir haben einen kostenlosen ÖPNV, dürfen wir uns so vielleicht nicht vergleichen. Trotzdem das attraktiver zu machen, weil wir haben ja das Problem, dass Thomas wird es bestätigen, in Solingen, die Städte sind voll mit Autos oder auch hier in Flensburg. Es wäre doch so einfach zu sagen, ich stellt die Stadt nicht voll mit Autos. Ich weiß, jetzt renne ich offene Türen an. Wo ist das Problem? Woran hakt? Sie haben 25 Jahre, sitzen Sie auf dem Chefposten. Sie müssen doch wissen, was ist das, die Politik, die da Probleme macht? Oder sind wir Menschen zu faul? Oder was ist los?
Also wo soll ich jetzt anfangen? Also ja. Ich habe mal bei der Bahn gelernt, okay. Anfang der 80er Jahre. Also kann ich da auch so ein bisschen mitsprechen. Habe da viele Jahre gearbeitet. Dritte Generation Eisenbahner. Mein Sohn ist auch noch da unterwegs. Jetzt allerdings für die EVG unterwegs als Gewerkschaftssekretär. Aber ich glaube, die DB ist ein wirklich gutes Beispiel, wenn man sich oder wie man sehen kann, wenn man jahrelang etwas runterspart. Mhm. Ja, und das ging tatsächlich Anfang auch oder Mitte der 80er Jahre schon los. Den Staat auf den Kern seiner Aufgaben zurückführen, war damals so ein bisschen das Schlagwort. Und man hat da nicht ganz viel gespart, aber nur so ein bisschen. Aber wenn ich 40 Jahre nur so ein bisschen spare, dann kommt genau das raus, was wir gerade erleben. Ein Investitionsdefizit ohne Ende. Und das wird, also ich werde das nicht mehr erleben, dass wir eine Infrastruktur haben, die auf einem guten Niveau ist. Wenn wir mal andere Länder nehmen, Schweiz, Österreich, das werden wir nicht hinbekommen. Das muss man deutlich sagen, weil die Anstrengungen sind viel, viel größer und die paar Schnellkorridore oder die Hochleistungskorridore, die wir jetzt anpacken. Riedbahn ist ja die erste, die wir gerade machen. Das ist wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir in Schleswig-Holstein hier haben das schlechteste Schienennetz in ganz Deutschland.
Ja, das ist ja das, was Minister Madsen immer wieder betont, ja.
Ja, aber er ist auch noch ganz glücklich dabei, ne? Also, also wenn man ihn anspricht, ich hatte ihn ja letztens hier und sagt, Mensch, also ein ganz schwieriger Job und ich konnte kaum schlafen. Und sagte, ich liebe meinen Job, alles gut, alles fein. Also ich würde da tatsächlich ein bisschen schlechter schlafen. Also das ist zum Thema Deutsche Bahn, ne? Das kommt das bei raus, wenn man da nichts tut.
Liegt das denn auch an der Privatisierung oder ist das nur eine falsch gemachte, weil die Privatisierung ja nie so richtig stattgefunden hat? Ja, die gehört ja weiter in den Bund, ne?
Das also ist ja, wenn man, also was wir ja meinen, ist die Bahnreform 94.
Ja.
Und also das fängt schon an mit dieser Lebenslüge, dass man sagt, wir können den Fernverkehr eigenwirtschaftlich machen. Ja. Das funktioniert nicht. Also okay. das sehen wir auch in anderen Ländern. Wenn das nicht flankiert wird, dann geht das nicht gut. Wir hier in Flensburg können dann ein Lied von singen. Wir haben überhaupt keinen Fernverkehr, weil man wahrscheinlich in der Zentrale in Berlin und Frankfurt entscheidet, das rechnet sich nicht. Und fertig sind sie damit. Ne? Also fahren wir mit unserer Regionalbahn durch die Gegend und die halt eben aufgrund des Zustands des Netzes und der Stellwerke halt eben sehr, sehr unzuverlässig.
Jetzt ist ja so ein Versuch gewesen, das 9-Euro-Ticket hieß es zu Anfang, ja, dann haben wir das 49-Euro-Ticket, jetzt demnächst, ich glaube zum 1. Juli dann schon das 58-Euro-Ticket. Oder 1.1., ja, 1. Juli quatsch ich. Nee, genau, zum Jahreswechsel. Der Weg ist ja im Grunde gar nicht schlecht zu sagen, lass uns das machen, aber irgendwann wird es nicht mehr attraktiv, oder?
Ja, also wo soll man da anfangen? Also
oh Gott.
Wer sich da noch mal einmal zurückerinnert, das war ja eine Nacht, deshalb sollten vielleicht auch Politiker nichts nachts zusammensetzen und dann irgendwie zwingend zu einem Ergebnis kommen. Und in dieser Nacht der langen Messer gab es halt, jeder durfte sich was wünschen.
Ja.
Die FDP, viele werden sich erinnern, hatte den Tankrabatt. Ja. Mhm. Den haben wir alle nicht erlebt. Der ist irgendwie bei den Mineralölkonzernen irgendwie gelandet. Die SPD hatte das Energiegeld abbekommen. Ne? Haben uns auch alle gefreut, bekamen alle auf der Lohnabrechnung das Energiegeld. Ja. Und für die Grünen blieb dann das 9-Euro-Ticket über. Mhm. Ja, so ist das einfach ins Leben gerufen. Ich weiß das noch heute sehr genau. Ich war in einer Besprechung, hatte mein Handy auf dem Schreibtisch liegen und kam nach 2,5 Stunden an mein Büro und sah mein Handy voll mit WhatsApp-Nachrichten, Mails, also in einer Tour, weil die ganze Branche, alle waren komplett überrascht von dem, was da gerade passiert.
Okay.
Das war ja so ein Dogmawechsel. Da haben immer gesagt, ja, macht es doch der Reihe nach, ne? Weil immer viele Leute sagen, ja, machen günstigen ÖPNV, machen kostenlosen ÖPNV und. Und wir haben immer gesagt, dann schafft doch aber erst die Voraussetzung in Form vom Angebot. Mhm. Ja, kümmert euch um vernünftiges Angebot. Dann kümmert euch um den Tarif. Das ist die Reihenfolge. Hat man übrigens in Wien auch gemacht.
Ja?
Erstmal vernünftig ein Angebot auf die Beine gestellt und dann hat man das vernünftig gegenfinanziert. Und da kam dann auch immer das 365-Euro-Ticket heraus. Da reden ja auch immer viele von. Und da muss man aber sehr genau wissen, das 365-Euro-Ticket kam am Schluss nach einem Prozess. Also das haben die schon ganz klug gemacht. Und wir machen es genau andersrum. Wir hauen so ein Ticket raus, dann mit dem Deutschland-Ticket für 49 Euro dann als Nachfolger. Natürlich haben sie da schon alleine das Problem in den Flächenländern. Die sagen, hey, total toll, wir haben jetzt ein günstiges Ticket, aber da fährt ja gar kein Bus mehr.
Ja.
So, das ist natürlich in Hamburg total anders. Auch hier in Flensburg kann man sich, glaube ich, vom Angebot her überhaupt nicht beklagen.
Aber schießt man sich da nicht auch ins Knie, dass man sagt, der ÖPNV ist ja auch ein bisschen darauf angewiesen, dass die Menschen mal für ein Ticket bezahlen? Und das geht ja weg.
Ist ein tatsächlicher Wechsel in der Dogmatik. Wir hatten immer gesagt, oder alle haben immer nach vorne gerufen, Nutzerfinanzierung. Ja, das heißt also, wir sollen, wenn wir das Beispiel nehmen, von dem Fahrschein, von den 3 Euro leben, von der Monatskarte für 70 Euro und, Schülerkarte für 40. Und da waren wir auch gut. Da waren wir tatsächlich vor Corona auch wirklich gut unterwegs. In der ganzen Branche haben wir ungefähr 82% uns finanziert aus diesen Fahrgeldeinnahmen vom Kunden. Und das ist auch nichts Schlechtes, weil tatsächlich, dann gibt's ja auch ein Feedback. Ne? Ja. Du bezahlst gutes Geld für deine Leistung. Und wenn die schlecht ist, dann darfst du auch meckern. Das tun die Leute dann auch. Da hatte man auch so ein bisschen Druck. Und jetzt gehen wir mit 49 Euro, jetzt kommt ja noch tatsächlich auch dazu das Deutschland-Schulticket, wird es auch nochmal für die Schüler nochmal deutlich günstiger und auch dann bundesweit fahrbar. Ist ja eine tolle Sache, gar keine Frage.
Klar, das will man ja auch.
Aber wir laufen immer mehr in das Thematik Staatsfinanzierung. Und wir laufen aber hinter dem Rest des Geldes hinterher.
Ja, weil ihnen fehlen ja Einnahmen.
Mir fehlen die Einnahmen.
Ne? Genau. Wenn man jetzt mal so klein denkt wieder.
Ja, so klein muss man leider denken.
Aus meiner Sicht, so als Verbraucher oder als Fahrgast, bin ich natürlich genervt, wenn ich so diese verschiedenen, ne, in Flensburg ist das jetzt nicht das Thema, aber in größeren Städten, da hast du das so mit Tarifstufe so und so. Und wenn du in Berlin unterwegs bist, hast du immer das Gefühl, ich bin jetzt automatisch gleich Schwarzfahrer, weil
Richtig.
Ich irgendwie Tarifstufe 3b und sowas. Das ist ja alles nervig. Und da wünsche ich mir schon so als Verbraucher so eine Art Flatrate, aber eine, die vielleicht angepasst wird an mich. Ne, wenn ich sage, pass auf, in diesem Monat fahre ich nach München und nach, keine Ahnung, nach Berlin, dann ist vielleicht so der Monat ganz gut, wenn ich mir so eine Flatrate hole fürs ganz Deutschland.
Aber das Thema haben wir ja tatsächlich dadurch. Also heißt ja immer Deutschland-Abo, Deutschland-Ticket-Abo. Aber das ist ja monatlich kündbar.
Ja, genau.
Ne? Also kann ich ja auch immer.
Dann müsste ich ja noch weitergehen, weil ich will natürlich nach München nicht mit der Regionalbahn fahren. Das ist ja auch klar. Ne?
Also wenn man Fernverkehr.
Genau. Und ich aber weiß
dann,
jetzt.
Ja, aber dann wird es kompliziert.
Wieder,
ne?
Dann sind wir wieder bei dem Thema: Die Jungs sind da eigenwirtschaftlich unterwegs. Ja, aber das müsste man ja wieder zusammen. Also ich bin jetzt natürlich Laie. Sie werden als Fachmann sagen: Na ja, so einfach wie er sich das da vorstellt, geht das nicht. Aber das ist ja diese Frage zu sagen: Müssen wir da nicht oder können wir da nicht einfacher denken? Und wenn der Staat, so wie ich das jetzt ja sehe hier in unserer Stadt mit nicht mal 100.000 Einwohnern, wenn da der Staat, ich nehme jetzt mal die Stadtwerke raus, weil das ja ein Unternehmen ist, die erwirtschaften ja das Geld am Ende, da zahlen wir dann unsere Heizung und so und Wasser. Aber wenn wir sagen, die Stadt und das Land geben insgesamt 4 Millionen dazu, nur damit wir hier sozusagen einen funktionierenden Nahverkehr haben und zahlen trotzdem noch, ist da nicht eine Überlegung zu sagen, hey, dann kann der Staat auch gleich mehr. Ich weiß, das ist jetzt nicht zu Ende gedacht, aber so einfach ich will keinen Populismus betreiben, aber es geht einfach darum zu sagen, hey, warum können wir es nicht einfacher machen? Dann lass uns das doch ernsthaft steuerfinanziert machen. Seien wir ganz ehrlich und sagen, jetzt kostet es das und das und dadurch haben wir vielleicht einen anderen Effekt.
Also sich ehrlich machen in der Frage ist eigentlich eine gute Geschichte.
Ja,
ja, habe ich ja vorhin gesagt, also mit Fernverkehr und eigenwirtschaftlich ist auch so eine Lebenslüge, kann man da nochmal abhaken.
Ja, genau.
Und wenn man das alles subsumiert und sagt, ja, dann lass uns doch alles in einen Topf schmeißen und gucken, dass wir dann diese maßgeschneiderte Geschichte für die Leute bekommen. Ja, dann müssen Tarifgrenzen weg, dann muss man es wirklich einfach machen. Das ist ja das, was man wirklich mit dem Deutschlandticket erreicht hat. Das ist ja wirklich, ne, also ich sag mal, da musst du nicht intelligent für sein. Ne? Kaufst du so ein Ding, kannst fahren, Feierabend.
Ich finde es auch gut, ich hab's auch, weil ich es wirklich eine tolle Idee finde. Ich nutze es aber nicht richtig, weil wenn ich jetzt, so wie neulich irgendwie in Münster war, da bin ich natürlich mit dem IC gefahren. Ne? Weil ich einfach sage, das mache ich nicht. Ne?
Natürlich.
Oder ich nehme dann, wenn ich im Moment nach Lübeck bin, ich sehr oft, im Moment, da nehme ich dann das Auto, weil ich einfach sage, ich halte es nicht aus mit der Bahn. Ne?
Das mache ich nach Kiel auch, weil der Zug da gar nicht fährt.
Ja, genau, weil wenn ich über die Schlei komme. Ne?
Genau.
Das ist einfach so eine Sache, die so schwierig ist gerade. Aber ich weiß, Sie sagten ja schon, Sie haben die Hoffnung aufgegeben oder wollen gar nicht mehr drüber reden. Aber es muss doch möglich sein, einen ÖPNV zu machen, der funktioniert und der bezahlbar ist. Also natürlich, dass der Geld kostet, ist klar. Aber wenn wir schon gutes Steuergeld da reinpumpen, dann lass es uns doch richtig machen. Oder denke ich zu einfach?
Also vom Grundsatz her muss man halt eben seinen Worten auch Taten folgen lassen.
Ja.
Ja, wenn ich mir angucke, was im Bund, im Koalitionsvertrag steht, da steht ja viel Gutes drin, ja, was die alles machen wollen, setzen es aber nicht um.
Ja.
Ja, und hier in Schleswig-Holstein sehen wir an vielen Ecken halt nicht einen Fortschritt, sondern einen Rückschritt. Ne? Da werden Regionalisierungsmittel gekürzt, das Angebot auf der Schiene wird gekürzt. Und das ist genau das Gegenteil von Verkehrswende. Ja, und deshalb stelle ich mich immer hin und sage, es darf kein Politiker mehr über Verkehrswende reden, weil das ist gelogen. Ja?
Also, Herr Kantorax, dann machen wir einfach, geben wir jetzt mal so ein bisschen den Arbeitsauftrag in die Politik, kümmert euch darum, da muss was passieren, oder?
Das ja, ist, aber nicht nur Worte.
Ja.
Ne, also Worte das, haben wir genug, es müssen Taten folgen.
Also da muss jetzt wirklich mal was passieren. Wir wollten ja, das hatte ich ja groß angekündigt, ach ja, das hatte ich Ihnen natürlich am Anfang, Thomas verdreht jetzt gerade die Augen, wir haben ja immer unseren Umtrieb der Woche, was Sie so die letzten Tage umtrieben hat, worüber Sie nachgedacht haben. So in 10 Minuten ungefähr frage ich Sie dann nochmal. Sie haben jetzt sozusagen nebenbei, als Geschäftsführer ist man ja durchaus in der Lage, mehrere Fensterchen zu öffnen.
Sagt man so.
Sagt man immer so, ne? Aber ja, Sie haben hier, deswegen, wir haben ja gesagt, wir wollen über das Wichtigste sprechen. Das sind die Menschen, die bei Ihnen arbeiten. Auf der Homepage unbedingt. Steht 170 Mitarbeitende sind hier dabei, 140 sozusagen sitzen auf dem Bock. Also sprich, das sind Frauen, Männer, sehr bunt gemischt. Ich habe auch schon, glaube ich mal, Menschen gesehen, die hier zumindest mit dem Aufenthaltsstatus als Flüchtlinge wahrscheinlich, oder wie nennt sich das, Bleiberecht, oder wie ist da der richtige Wort? Also Geflüchtete, glaube ich, sind bei Ihnen auch schon im Einsatz.
Hier, ja, also wir haben, also ich sag mal, wir sind da sehr, sehr bunt unterwegs.
Genau, es ist
eine. Und wir haben zum Beispiel aus der Flüchtlingswelle 2015 auch Mitarbeiter, die mittlerweile bei uns gelandet sind und die wir sogar hier eingebürgert haben. Ne? Also da haben wir tatsächlich so ein bisschen Hand angelegt im wahrsten Sinne des Wortes.
Also dass man das, und das ist ja wirklich das Beste, was man machen kann, Integration, zu sagen, gut, seid ihr drin, Sie haben jetzt vor gut einem Monat, das war glaube ich Anfang oder 10. September irgendwie, da kamen 5 Menschen aus Kenia.
Ja.
Die hierher kommen und die werden hier ausgebildet bei Ihnen. Das heißt, der Führerschein, den die in Afrika gemacht haben, der gilt vermutlich nicht oder der muss hier erstmal nochmal gemacht werden. Ja. Wie geht's da voran? Sie sind jetzt einen Monat hier. Wann werden die das erste Mal mich mit der 10 oder 11 fahren?
Also da wollen wir halt eben keinen Druck ausbauen. Nee, ne? Also die sind tatsächlich erstmal hier gut angekommen. Das war das erste erstmal, weil wir, glaube ich, schon auch als Unternehmen da eine große Verantwortung übernommen haben, das zu tun. Und die sind mittlerweile voll im Saft der Ausbildung, unfassbar engagiert. Und wir haben ja nicht nur eine eigene Fahrschule, sondern wir haben ja auch eine Sprachschule. Mhm. Und tatsächlich ist das so, dass die halt halben Tag in der Fahrschule sind und einen halben Tag in der Sprachschule. Und das klappt gerade wirklich sehr, sehr gut. Wir freuen uns über diesen Zuwachs und die 5 Kolleginnen und Kollegen sind sehr, sehr motiviert und es macht eine Menge Spaß, denen zuzugucken.
Also das geht dann demnächst los. Einige Monate wird es dauern, aber dann sind die sozusagen da. Aber auch sonst habe ich von einem gehört, der hat mir das selbst erzählt, der war hauptberuflich Kellner und der hat umgeschult, hat gesagt, ich bin jetzt Busfahrer. Und der ist sehr glücklich, sagt das auch ganz klar. Es macht Spaß, ich habe eine gute Zeit. Und Sie haben ja jetzt in dieser Woche, wir kommen jetzt am Sonntag, 13. Oktober, erscheint die Folge. Seit letztendlich Dienstag steht fest, oder haben Sie die Pressemitteilung rausgehauen, also ganz frisch, dass die 4-Tage-Woche, nicht so 4-Tage-Woche, wie man sich das vielleicht vorstellt, mit 4 Tage, ne? Aber erzählen Sie mal ganz kurz, Sie haben jetzt doch schon einen guten Schritt, der diesen Beruf vielleicht noch ein Stück weit attraktiver macht.
Ja, das müssen wir, ne? Also wir hatten ja das Thema Personalakquirierung, also es ist ja bei Kenia so ein Baustein von vielen, versuchen da wirklich in der Grundausbildung sozusagen im dualen System Busfahrer, junge Menschen als Busfahrer auszubilden, haben Seiteneinsteiger, also den Kellner praktisch und gehen dann weiter über Projekte mit Geflüchteten, Projekte mit Langzeitarbeitslosen, Auslandsakquise. Also das ist wirklich ein großes Feld, was wir da bespielen. Aber wir müssen auch gucken, dass der Beruf auch für die attraktiv ist, die da sind. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir kriegen das auch immer wieder bei entsprechenden Mitarbeiterbefragungen gespiegelt. Und das ist halt schwierig, wenn Sie in so einem Unternehmen sind, wo Sie 365 Tage im Jahr eine Dienstleistung anbieten und halt eben auch Heiligabend die Kollegen unterwegs sind. Und
darf man nicht vergessen, hier wird ja wirklich immer gearbeitet.
Neujahr, Silvester, ne? Also alle dann, wenn wir immer beide gerne feiern gehen, dann sind halt Kolleginnen und Kollegen draußen und fahren. Und das ist dann schon etwas, wo man gucken muss, wie kann man das ein bisschen kompensieren. Und wir haben natürlich die Konkurrenz zum Handwerk. Ja, die Jungs arbeiten dann montags bis Donnerstag, Freitag ist frei. Da gibt es dann vielleicht noch einen Notdienst. Ne? Wenn die Heizung mal irgendwie tropft, dann kommt da schon einer. Aber so planmäßige Arbeiten finden halt nicht statt. Und das geht halt eben bei uns überhaupt nicht. Ja, da haben wir überhaupt keine Chance. Ne? Also sie erwarten, dass wir dann am Freitag genauso fahren wie am Montag. Und das ist auch richtig so. Und Samstag und Sonntag tun wir das auch noch.
Aber sie haben da jetzt einen Weg gefunden.
Ne? Ja, wir haben einen Weg gefunden und haben da anderthalb Jahre viel Gehirnschmalz reingesteckt, auch zusammen mit unserem Betriebsrat. Und haben jetzt ein Dienstreihenfolgemodell, so nennt man das, geschaffen, was einer 4-Tage-Woche sehr nahe kommt. Das heißt bei uns 4-2-3-2. Das heißt also, man arbeitet 4 Tage, hat 2 Tage frei, arbeitet nochmal 3 Tage, hat wieder 2 Tage frei und dann geht's wieder von vorne los.
Also einfach eine schöne Sache, die dann funktioniert. Und wie gesagt, wir haben es ja eben schon erzählt, Sie haben jetzt eben Menschen, die hier integriert werden. Sie schaffen es aber auch eben Menschen, die vielleicht aus der Arbeitslosigkeit zurückkommen, zu sagen, ich möchte das mal probieren. Was macht diesen Beruf, sagen wir es mal, 4-Tage-Woche ist das eine, aber es wird ja auch anständig bezahlt. Sie haben ja hier einen guten Tarifvertrag, um einfach mal so ein Beispiel zu nennen, was verdient eine Busfahrerin, ein Busfahrer so im Schnitt, kann man das sagen?
Also man fängt so mit etwas über 3.000 Euro an, dazu kommen aber noch tatsächlich auch Zuschläge für Dienst zu ungünstigen Zeiten,
ja, okay,
so nennt sich das, und sodass man also auch ein paar Euro darüber kommt. Also wir sind vom Geld her gar nicht schlecht, aber wir wissen auch, dass Geld in dem Zusammenhang bei jungen Menschen nicht alles ist.
Ja, richtig. Ja, sondern die wollen Freizeit haben.
Genau, also ne, da ist spielt dieser Faktor Freizeit und Planbarkeit auch eine große Rolle. Und deshalb haben wir da auch diese Anstrengungen unternommen, da eben auch gut zu sein oder möglichst gut zu sein im Rahmen unserer Möglichkeiten.
Aber es gibt dann ja auch die Möglichkeit, wenn ich länger im Beruf bin, dann steigt mein Gehalt ja
richtig,
auch weiter.
Es gibt solche Altersstufen, also mit zunehmender Dauer und Berufserfahrung sozusagen, die man dann hat, dann steigt auch das Einkommen.
Also dann ist es wirklich eine Möglichkeit zu sagen, also es muss niemand, wissen wir sowieso, der Fachkräftemangel ist real, aber Sie sind da sehr hinterher, wie erleben Sie das, wenn Sie das mal so vergleichen mit dem vor 25 Jahren, also 1999, als Sie hier anfingen? Also als Geschäftsführer, was war der große Unterschied?
So, ja,
es so einen Unterschied in der, ich sag's mal jetzt ganz platt, in der Arbeitseinstellung?
Ja, ja? Klar.
Wie können Sie es definieren? Oder wie können Sie es?
Also das fängt ja schon, ich sag mal, mit dem Thema Angebot und Nachfrage, wenn man es mal so nennen will, an. Als 1999 standen immer 5-6 Leute draußen am Flur am Hof und alle hatten einen Führerschein, alle waren gut.
Ja.
Und dann hat man von den Vieren gesagt, ihr beiden werdet es.
Ja.
Ja, so. Und hatte man tatsächlich eine große Auswahl. Und das Thema ist ganz vorbei. Also heute ist dazu, dass wir sehr aktiv, ich habe ja gerade die ganzen Wege aufgezeigt, genau, in denen wir unterwegs sind, dass man sich sehr aktiv um Personal kümmern muss. Und wir haben in dem Zusammenhang auch Personalbeschaffungskosten. Das Wort kannten wir früher gar nicht. Ne? Also wir wussten gar nicht, was das ist, weil die Leute waren alle fertig. Ne? Die hat man einmal Streckenkunde fahren lassen und hat denen dann noch gezeigt, wie man einen Fahrschein verkauft. Und das war's dann. So, und heute ist dann schon mal ordentlich was auf der Gehaltsuhr, bis die ein Lenkrad in der Hand nehmen. Das ist schon so.
Also das ist wirklich da hat sich schon was verändert. Sie haben ja jetzt, Ihr Vertrag läuft ja, ist ja jetzt, glaube ich, 2001 nochmal verlängert worden. Vielleicht wird er ja nochmal verlängert, ich will das gar nicht spekulieren. Aber man guckt sich das immer an. Haben Sie jetzt so die Ziele für die nächsten Jahre, wo Sie sagen, das möchte ich jetzt als nächsten Schritt noch machen, auf jeden Fall?
Also ich möchte auf jeden Fall, also wir sind bis dato, bis heute, das einzige Verkehrsunternehmen, jedenfalls nach meiner Kenntnis in Schleswig-Holstein, wo noch nie wegen Personalmangel was ausgefallen ist. Da sind wir auch sehr stolz drauf, aber das hat auch natürlich alles seine Grenze. Man darf also auch die Belegschaft da nicht überfordern. Wir wissen aktuell auch nicht, weil unsere Partner da hier und da gerade ein bisschen schwächeln, ob wir das auf Dauer so durchhalten. Aber das wäre, ich sag mal, schon mein Wunsch, das wäre was ganz Großes, wenn wir hier sagen können, ja, Aktivbus ist ein toller Arbeitgeber, wir haben kein Problem, Personal zu bekommen, akquirieren an verschiedensten Stellen aus einem sehr bunten Potpourri und dann wäre ich schon sehr zufrieden.
Also dass da
Aber zu sagen, auch noch mehr Frauen an Steuer, ist das auch so, weil ich sehe zum Glück ja auch viele Frauen, die schon bei Ihnen sitzen.
Absolut. Also als ich anfing, waren es glaube ich 2 oder 3, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, sind doch wesentlich mehr geworden und können auch gerne noch mehr werden, gar keine Frage. Und dafür müssten wir uns aber noch mehr engagieren. Ja, weil dann, also die jetzt, ich sag mal, noch da zur Verfügung stellen, das sind dann tatsächlich auch, wo noch irgendwie Kinderbetreuung eine Rolle spielt, ja, da müsste man auch Lösungen finden. Was eben wenig funktioniert, ist zu sagen, ja, wir bauen da irgendwelche Dienste drumrum, und sagen, kein Thema, du musst erst dein Kind zur Schule bringen, kannst 8 Uhr bei uns anfangen. 8 Uhr ist bei uns die Messe gesungen.
Ja? Da ist also, dann erstmal Ruhe wieder.
Da ist wieder Ruhe, ne? Also da wird es dann schwierig.
Ja.
Deshalb muss man da sehr genau gucken, was man da tut und was halt eben auch sehr schlecht ist und was, glaube ich, keine Option ist, wenn man dann für einen bestimmten Personenkreis, ich sag mal, sehr gute Dienste in Anführungsstrichen macht, ja, die sehr tagnah sind, dann wird es halt eben für die restliche Belegschaft nicht gerade besser. Dann
nee, das
für
die ist, noch schlechter, muss ich die ausgleichen,
So, da muss man halt eben schauen. Deshalb müssen wir da halt eben noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, das diskutieren wir auch, noch ein bisschen niederschwellig, aber wir diskutieren das schon auch innerhalb der Stadt, zu sagen, ja, wenn es dann halt so eng wird, dann müssen wir uns auch nicht nur um das Thema Wohnraum kümmern, sondern wir müssen uns auch um das Thema zum Beispiel Kinderbetreuung kümmern. Ne? Das will ich gar nicht ausschließen, dass es dann nochmal wirklich in Anführungsstrichen so einen richtig kommunalen Kindergarten gibt, wo wir sagen, ja, wir stellen hier tatsächlich während der Betriebszeiten von 4 bis 0 Uhr Kinderbetreuung sicher.
Das sind also ja Ziele auf jeden Fall.
Ja. Große Ziele noch, aber wenn man das Thema Frauen hinter Steuer an der Stelle noch ernst nimmt und weiter wirklich massiv ausbauen will, kommt man da nicht drum rum.
Ja, dann auf das angekündigte, den Umtrieb der Woche, Paul Hemken-Totrat.
Oha.
Was treibt ihn um im Moment?
Tatsächlich sind 2 Dinge. Ich habe gerade überlegt, was denn jetzt tatsächlich das Wichtigere ist. Aber das eine ist natürlich die Preisanpassung Deutschland-Ticket auf 58 Euro. Da wissen wir nicht so richtig, wie das ausgeht, weil tatsächlich der Preis, den die Fahrgäste zahlen, ist eine Geschichte. Das wissen wir, der ist 58 Euro, das setzen wir auch technisch um. Aber wie viel kommt da tatsächlich bei mir im Unternehmen an? Das ist halt eben noch sehr, sehr offen. Und das ist halt eben auch, ich sag mal so, das Zweite, was mich gerade umtreibt. Wir wissen heute noch nicht, was wir im Jahre 2023 verdient haben.
Okay.
Ja, und das ist halt eben auch für so einen Geschäftsführer, der auch, ich sag mal, dann seinem Aufsichtsrat und seinem Gesellschafter dann halt Rechenschaft schuldig ist.
Woran liegt das?
Also das liegt daran, dass also dieses sehr, sehr komplizierte System der Bezahlung des Deutschland-Tickets halt, also gucken wir ja über ganz Deutschland und gucken, wie viele sind da überhaupt verkauft worden.
Wenn ich mir das hier, ich habe das jetzt über die Bahn zum Beispiel,
als Abo
die App.
Ja.
Wo wissen die denn, dass ich jetzt immer mit Aktivbus fahre oder mit?
Genau, das ist aber erstmal wissen sie, dass sie in Flensburg wohnen.
Okay.
So, und das ist dann in der ersten.
Und dann kriegen sie dann sozusagen von meinen 49
Euro,
kriegen sie dann am meisten ab.
Genau, aber das haben wir jetzt erst gerade zu Gewahr bekommen, ne? Also, dass da tatsächlich noch jemand in Engelsby wohnt und über DB halt ein Deutschlandticket gekauft hat. Und jetzt geht es darum, welchen Anteil kriegen wir davon?
Okay.
Ja, und das wird in der Zukunft halt noch ein bisschen komplizierter, weil jetzt schon feststeht, demnächst kommt es eben drauf an, wo sie halt mit dem Ticket fahren. Ja, also bisher ist noch so ein bisschen, wo wohnen sie denn?
Ja, okay, da muss da so eine, wird eine Formel irgendwie, weil dabei haben sie ja selber, bevor es das gab, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Fertig. Also Fairticket sozusagen. Ja. Habe ich auch gerne genutzt. Ist ja wirklich eine tolle Sache. Ja. Das gibt es auch in anderen Städten, dass ich einfach sozusagen mit der App einsteige. In dem Moment, wo ich einsteige, aktiviere ich meine Fahrkarte, steige dann mal wegen Südermarkt aus, gehe einkaufen, fahre danach, auch wenn ich doch mal in Citypark, fahre ich dann auch nochmal weiter und dann rechnet diese App nachher oder der Computer, wie auch immer, aus, was ist, ne? Brauchst du doch ein Tagesticket,
wäre
das günstiger?
Oder
hast du einfach nur 2, keine Ahnung, ne?
Bestpreisabrechnung.
Eigentlich ist das ja auch eine schöne Sache, aber da waren wir dann bei dem Thema vorhin wieder, ne? Zu überlegen, ist sowas auch eine Möglichkeit, ne?
Also, klar, aber das ist so ein bisschen, wo halt eben auch das Deutschlandticket drauf abzieht, dass man sagt, also wo fährst du denn? Ne? Also ich fahre mit meinem Deutschlandticket dann vielleicht auch mal in München, ne? Dann sagt mein Kollege Wortmann in München, Mensch Paul, das ist total toll, du bist jetzt hier gefahren, dafür muss ich Geld haben. Ne? Und dann sage ich, ja, mag sein, aber zwei von euch sind ja auch bei mir gefahren. Ne? So.
Da sind wir beim Thema Digitalisierung.
Da sind wir beim Thema Digitalisierung. Und da versucht man halt eben auch gerade einen Weg zu finden. Wir haben zum Beispiel Fahrgastzählsysteme in den Autos verbaut, können also sehr genau nachweisen, wie viele Fahrgäste haben wir denn. Aber ich glaube tatsächlich, dass es am Schluss auf so eine Handy-Geschichte rausläuft. Ja. Viele haben das D-Ticket ja auch als Handy-Ticket.
Ja.
Und dass man darüber dann tatsächlich auch, ich sag mal, die Nutzerdaten bekommt und dann wirklich sehr scharf feststellen kann, wer fährt denn wie viel in welchen Bereichen. Weil eins darf man nicht vergessen, wir haben viele Kollegen gerade in den touristischen Destinationen, die tatsächlich wenig Tickets verkaufen, aber ganz viele Leute befördern,
ja,
weil die natürlich halt mit dem Ticket dahin fahren.
Ja,
ne?
Richtig.
So, und wenn Sie mal die Harzer Spalschwurspahn nehmen,
ja,
also da fahren alle Enthusiasten hin, ja, haben aber alle schon ein Ticket.
Ja, und dann kriegen die nichts mehr ab. Ne?
Dann wissen die gar nicht, wovon sie die Kohlen bezahlen sollen.
Ja, ja, okay.
Also das muss man auch mal irgendwie nochmal klarziehen. Und das ist in Mecklenburg-Vorpommern, an den Badeorten da genau das Gleiche. Ja, da ist ein großes Aufkommen, aber wenig Verkauf. Und das muss man alles irgendwie in einer irgendwie lösen. Und tatsächlich, ich habe es ja gerade gesagt, haben wir noch nicht einmal die endgültige Abrechnung für das Jahr 2023. Die hoffen wir Ende des Monats zu bekommen.
Okay, da sind wir gespannt. Ja, lieber Paul Hemken-Thorax. Ihr Name ist wirklich, also meiner ist ja schon kompliziert. Hemken-Thorax.
Ja,
so, jetzt nochmal richtig.
Ja.
Paul Hemken-Thorax. So, vielen Dank. Das war ein schöner Einblick. Natürlich kann man immer noch mehr erzählen. Wir machen bei spannenden Gästen immer so ein bisschen, und wir haben viele spannende Gäste, aber hier würde ich schon gerne mal eine Wiedervorlage vielleicht in einem Jahr machen.
Gerne.
Uns nochmal wieder treffen und auch über diese gucken, wer ist dann vielleicht gerade die neue Bundesregierung oder die alte, oder vielleicht gibt es auch schon viel früher eine, wir wissen es ja nicht. Es ist ja sehr spannend, uns zu gucken.
Wer ist Verkehrsminister?
Also meinetwegen muss es jetzt kein Bayer mehr sein. Also, gut. Ja. Und
also ich bin im Nachhinein, also wenn ich mir Wissi angucke, dann bin ich
war Scheuer gut?
Gut will ich es nicht nennen, aber
Also
wir dachten, es wird nach Scheuer besser.
Also ich hatte gedacht, dass Scheuer sehr lange der schlechteste Verkehrsminister aller Zeiten bleibt.
Hab ich auch gedacht.
Es könnte eng werden. Vielen Dank.
Ich danke.
Für die Zeit.
Ja, danke.
Ja, ich würde mal sagen, für die Zukunft gerüstet, ne?
Ja, zumindest gut aufgestellt, auch wenn da wahrscheinlich viel, ich fand, er klang ja sehr optimistisch oft, oder natürlich hat er auch mal so ein paar kritische Töne, aber ich glaube, das ist schon echt ein heftiger Job, also weil du einfach mit diesen ganzen politischen Unwegsamkeiten, Unwegbarkeiten, das muss irgendwie, am Ende geht's auch um Geld. Und die Politik hat da nicht immer einen Fokus drauf, wie wir sozusagen die Verkehrswende mal hinkriegen.
Ja, das ist in Solingen auch gerade das Thema. Also hier wird auch darüber nachgedacht, Tempo 30 auf vielen Straßen zu machen, was ich witzig fand. In der Zeitung stand heute Morgen ganz frisch, dass das also auf Lärmbelästigung, das ist natürlich auch ein Thema, gar keine Frage, aber dass Gefahr für Leib und Leben besteht oder sich deutlich erhöht, wenn man 50 km/h fährt und nicht 30, das stand da nicht, zumindest nicht in dem kleinen Artikel auf der Titelseite, weil das wird im Innenteil noch fortgeführt, das muss ich dann vielleicht noch nachliefern, aber das lag ja daran, dass ich den noch nicht gelesen habe, weil wir heute so früh aufzeichnen.
Ja, genau, wir zeichnen um 7 Uhr morgens auf, am Freitag, bevor die Folge rauskommt. Und bevor wir zu unserem Umtrieb kommen, möchte ich noch ganz kurz mal, wenn ich darf, Thomas, Werbung machen.
Gerne.
Und zwar für einen, ich kriege gerade die Nachricht, finde ich sehr lustig, um 19 Uhr zeichne ich heute einen Podcast mit auf. Ich bin da Gast und auch ganz bestimmt nicht Experte, sondern nur Nutzer. Es ist der Podcast Emovotion. Da geht es um E-Mobilität. Wirklich sehr, also die Folge mit mir ist ja noch nicht raus. Die nehmen wir ja heute Abend erst auf. Die kommt dann jetzt am 15.10. um kurz nach Mitternacht erscheinen die. Also da kann man da rein. Ich verlinke das natürlich hier auch nochmal sozusagen in unserem Instagram-Kanal. Ich schicke dir das mal für die Shownotes, wenn ich darf. Dann kannst du das ja auch vielleicht mit verlinken. Also da geht's auch gleich um meinen Umtrieb. Da können wir vielleicht auch gleich weitermachen, wenn du möchtest.
Der Umtrieb der Woche.
Mein Umtrieb hat nämlich damit zu tun, mit E-Mobilität. Wie gesagt, habe ich ja schon erzählt. Ich bin da, jemand, der seit 5 Monaten elektrisch unterwegs ist. Es gibt viele Vorurteile, es gibt viel Quatsch. Darüber haben wir jetzt ausreichend gesprochen. Und darüber werde ich dann auch in dem anderen Podcast reden, der, wie gesagt, am 15.10. rauskommt.
Und mein Umtrieb ist halt, dass ich auf mich selbst achten möchte, weil ich ganz oft jetzt so Diskussionen hatte über E-Mobilität, wo dann immer wieder hinterfragt wird mit Argumenten, die völlig aus der Luft gegriffen sind. Also es ist einfach nur, wo dann immer gesagt wird, ja, aber die Reichweite, also German Reichweitenangst spielt eine große Rolle. Und da denke ich immer nur, die Leute, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, aber es treibt mich immer wieder um, zu sagen, warum sind die Menschen Fakten gegenüber so wenig aufgeschlossen? Also das ist einfach zu sagen, hey, hier sind die Ergebnisse, es gibt keine Alternative mehr, oder es geht nicht mehr darum, ob der Verbrenner tot ist, sondern es geht nur darum, wann er tot ist. Oder beziehungsweise wann er ausläuft. Also es gibt kein Zurück mehr. Und wenn ich dann höre, wie Herr Lindner dann wieder Werbung für E-Fuels macht, wo du denkst, nein, es ist vorbei, Kinder. Aber egal. Und das treibt mich um. Aber jetzt tue ich genau das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Ich will mich darüber nicht mehr aufregen. Ich will einfach dann jetzt, ich versuche das auch in diesem Podcast dann, also in 12 Stunden ist Aufzeichnung, sachlich zu bleiben und vor allem nicht von oben herab zu argumentieren, weil es bringt ja nichts. Du erreichst die Menschen.
Es bringt ja nichts. Nein, es bringt ja nichts. Und wenn ich mir die Verbrennerdiskussion so anschaue oder die Verbrenner-E-Mobilitätsdiskussion so anschaue, dann stelle ich für mich fest, dass es da wirklich auch Parallelen zur Corona-Pandemie gibt. Leute, die etwas einfach nicht wahrhaben wollen, suchen sich halt Ersatzfakten, Ersatzargumente oder einfach etwas, was sie gerne hören. Und das, ja, also man muss, also es ist ja nicht so, dass man nicht selber, also ich bin ja auch nicht frei davon und ich habe niemals die Weisheit mit Löffeln gefressen, weiß Gott nicht. Nein,
das habe ich auch nicht, klar.
Und ich muss auch ehrlich sagen, wir haben unseren Auto, das ja auch Schande über mein Haupt noch ein Verbrenner ist, 2019 gekauft.
Ja.
Und 2019 ist ja für Erwachsene nur noch nicht so lange her. Und ehrlich gesagt, damals habe ich mir darüber noch null Gedanken gemacht und sowas sickert eben erst langsam ins Bewusstsein oder selbst bei mir im Büro läuft, wenn ich kreativ bin, nebenbei ja auch manchmal irgendwie ein Film oder eine Serie und jetzt habe ich mal wieder, ich heirate eine Familie ausgegraben und das läuft einfach so durch, das beachte ich nur am Rand, aber da fällt mir dann auch auf, dass selbst diese unsere geliebte, ich heirate eine Familie, würde man heute so nicht mehr senden schon. Aber auch da sind tatsächlich Dinge drin, die so dieses Mann-Frau-Bild, also ja, aber auch da teilweise auch emanzipiert, aber manchmal eben auch, ja, die Leute reden dann auf Angie ein, ja, dann da sucht ihr auch jemanden, der dich versorgt und das will sie aber gar nicht. Aber teilweise sind da auch so Sachen drin, wo man sagt, das ist eben dann doch auch 40 Jahre her oder 30, 35 Jahre her. Aber es ist eben, und was ich damit sagen will, es ist halt nicht so im Bewusstsein aller und deshalb gibt es vielleicht auch Sachen, die ich noch nicht sehe irgendwo oder einsehe oder so. Ich kann mir das kaum vorstellen, also gerade was Umwelt und so. Aber auch da bin ich nicht perfekt. Also
nein, aber Thomas, es geht ja auch gar nicht darum, dass jeder jetzt sofort elektrisch fahren muss. Das dauert noch vielleicht Jahrzehnte. Aber es wird jetzt schneller gehen, glaube ich, als viele denken. Also es wird jetzt, und es geht ja auch nicht darum, nochmal, es gibt ja auch gar kein echtes Verbrennerverbot. Das ist ja auch Blödsinn. Es geht um Neuzulassungen. Also in der fernen Zukunft und das wird sich aber erledigen und da sind sich die Fachleute, selbst die früher noch gesagt haben, wir bleiben bei Verbrennern, die werden alle sagen, natürlich, die Technik ist unfassbar überlegen, ne? Und das, deswegen, ja, das Thema ist durch, aber es ist eben noch nicht in den Köpfen angekommen und es ist nicht meine Aufgabe dafür zu trommeln, dass die Leute es verstehen. Das ist
ja so. Und du darfst nicht, ja, und du darfst natürlich nicht vergessen, die Leute, wir alle sind damit groß geworden. Und die das ist halt so beliebt in der Bevölkerung und das was Neues ist immer erstmal suspekt und langsam.
Und ne? die also, Oldtimer die dürfen ja auch weiterhin, die werden auch, da bin ich mir sicher, wenn du jetzt dir, keine Ahnung, einen alten Mercedes kaufst, der jetzt, keine Ahnung, 30 Jahre alt ist und du den in 20 Jahren noch fahren willst, dann wirst du den weiter fahren können. Na, dann wirst ja, du, also naja, das wird nicht das Thema sein. Es geht ja um Neuzulassung.
Ich denke ja sogar so weit, dass ich sage, ja, genau. Ich denke ja sogar so weit, dass ich sage, Mann, man könnte doch, wie geil wäre das, so ein Oldtimer auf Elektro umzurüsten. Aber das trifft nicht den Kern dieser Enthusiasten, die natürlich diese Puristen sind. Aber ist ja auch egal.
Also die wird's, die Autos wird's einfach weiterhin geben. Und das, aber es, ja. es geht um die Massenproduktion und es geht um letztendlich um den täglichen genau. Bedarf. Und da sind wir wieder beim Thema Verkehrswende. Das wird zu kompliziert. Kommen wir lieber zu deinem Umtrieb.
Genau, und das ist auch was völlig anderes. Und ich muss dazu auch sagen, die Grünen werden also nicht in deine Garage eindringen und deinen Verbrenner mitnehmen. Das wird nicht passieren. Spezialkommandos kommen und dein Auto rauben. Nein, es geht ja mit großen Schritten auf Halloween zu, aber es geht dann auch ja gleichzeitig immer mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Und da gibt es gibt etwas, was mich an Weihnachten stört. Andreas, kannst du das verstehen? Glaubst du das? Glaubst du, dass ich das bin? Ja. Und zwar sind es diese täglichen Adventskalender, die so überhand nehmen, also Adventskalender für mehrere hundert Euro teilweise. Es gibt Handwerker-Adventskalender, es gibt hier Wein-Adventskalender, es gibt, ich hatte auch mal einen mit Rum, war ein großer Reinfall und Playmobil, die Liste lässt sich, also jeder Hersteller, der was auf sich hält oder ein Geschäft machen will, weil das natürlich auch letztendlich ein sehr gutes Geschäft ist, viel Plastik drumherum, für teuer Geld. Und das regt mich auf, weil das hat ja nichts mehr damit zu tun. Also unterm Weihnachtsbaum liegt ja schon genug, wenn man es so nicht sagt. Man sagt immer, man kauft nicht so viel. Letztes Jahr haben wir es tatsächlich durchgesetzt. Da hat jeder Erwachsene nur ein Geschenk. Also wir haben gewichtelt tatsächlich. Und jeder Erwachsene hat ein Geschenk bekommen. Mhm. Vielleicht noch eins von seinem Partner oder sowas Kleines. Aber das hat gut funktioniert. Es lagen nicht diese Berge. Die Kinder haben natürlich Berge bekommen. Aber wenn die Kinder sollen ja auch gerne Berge bekommen. Niemand will das irgendjemandem wegnehmen. Nur was ich nicht verstehe, dass man dann vorher schon anfängt, sich Geschenke zu machen. Teilweise so ein Handwerkerkalender oder so, wo dann ein halber Akkuschrauber drin ist oder sowas. Und das verstehe ich nicht. Ich will jetzt auch nicht zurück. Ne? Früher haben wir dann, meine Oma erzählt dann immer, ja, wir hatten so einen Schokoladenkalender und den haben wir nächstes Jahr wieder gebraucht. Da haben wir dann alte Schokoladenstücke reingedrückt von der Schokoladentafel oder so. So weit möchte ich nicht gehen. Und ich möchte auch, es muss auch nicht do-it-yourself sein, um Gottes Willen. Aber meine Güte, das artet so aus.
Meine Adventskalender-Geschichte kennt, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne? Dass meine Mutter ja immer so Handschuhe aufgehängt hat. Jeden Tag und da kam dann immer irgendwas Leckeres rein. Also da war der ich glaube so an besonderen Tagen mal Snickers drin. Wie viele Handschuhe hattet ihr? Snickers, aber manchmal war auch nur so was Kleines drin, so nimm zwei. Und bei normalen Familien hängen das immer, alle 24 Handschuhe waren gefüllt. Bei uns war es so, dass der Nikolaus jede Nacht frisch kommen musste, weil die Kinder charakterlich nicht geeignet waren, damit umzugehen. Und ja, deswegen musste dann der Nikolaus jede Nacht wieder kommen.
Das sagt sehr viel aus.
In diesem Sinne.
Andreas, so lange kennen wir uns und die Geschichte kannte ich noch nicht oder ich habe sie verdrängt. Dann erzähle ich noch ganz kurz auch eine Adventskalendergeschichte. Schule. In der Schule gibt es ja auch Adventskalender. Sehr schön finde ich auch. Jeden Tag darf ein Kind das aufmachen bis zum 24. Wir hatten auch einen bei Frau Nissen. Ich glaube, das war die dritte oder vierte Klasse. Und es gab ja auch in der Emil-Neude-Schule, zu der wir beide gegangen sind, gab es ja auch eine Turnhalle.
Oh, ja.
Und in der fanden eben auch übergreifende, also da kamen dann auch abends, was weiß ich, irgendwelche Handballmannschaften oder so, die waren keine Schüler oder keine Schüler mehr. Und dann hat eine Jugendmannschaft unseren Kalender einfach ausgeräumt.
Ja.
Also die sind dann von der Turnhalle in unsere Klasse gegangen. Ich weiß nicht, ob wir die einzige Klasse waren, aber ich glaube ja. Und dann haben sie sich an unserem Kalender verlustiert, haben das einfach aufgerissen und wir als Kinder waren natürlich geschockt. Und dann haben sie die aber erwischt und dann mussten die ganzen Lümmel da antanzen und das ersetzen. Das war dann auch, aber das hinterlässt Spuren.
Da entsteht fast schon eine neue Podcast-Idee. True Crime Kids. Wie wär's damit?
Das genau. Vielleicht, wenn einer von denen, die das jetzt hören, die dürften dann da jetzt so 60, 65 sein vielleicht.
Wer hat es gemacht?
Ja, oder vielleicht so, wer hat's gemacht? Meldet euch.
Vom TSV Wiedinghade Sportler, die haben damals.
Irgendwann in der tiefen Altzeit. Okay, bevor True Crime demnächst auf diesem Kanal. So, ich melde mich ab in den Urlaub. wenn ich
schön darf. Schönen Urlaub, genießt es.
2 Wochen
Tank, ein bisschen Sonne.
Du bist Andreas, auch, mach's gut.
Das sagt auch viel über deinen Charakter. Immer über den Sommer lässt er sagen, ich freue mich auf den Herbst und es ist Herbst und dann haut er ab in die Sonne. Komm, Alter.
Ja, das muss ich dann nächstes Mal erklären, warum das so ist.
Bis dann. Viel Spaß, schönen Urlaub.